Wir haben es gehört, wir feiern heute den zweiten Advent. Wir sehen es hier mit den Kerzen. Wir sind in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit. Und die Vorweihnachtszeit ist doch auch eine Zeit vom Warten. Wir warten auf den König, der kommt. Auf den König, der sich ganz klein gemacht hat. Auf den König, der uns Menschen auf Augenhöhe begegnet ist. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert. Gott zeigt sich uns Menschen in Jesus. Und darum habe ich euch heute Morgen auch eine Jesus-Geschichte mitgebracht. Ich liebe die Jesus-Geschichte in der Bibel, weil man etwas von dem spürt, wie Jesus ist und wie er eben mit Menschen umgegangen ist. Ich lese euch aus Markus 2, Verse 1 bis 12 vor. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitet sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte und nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Jesus ist da, unglaublich schnell, spricht sich das um. So viele Menschen sind zusammengeströmt. Sie haben viel von ihm gehört, von dem Mann, der soll Kranke heilen, der Blinde sehend macht und der anscheinend so vollmächtig predigt. Und jetzt haben sie sich mal wollen ein eigenes Bild von ihm machen. Und wir lesen hier im Bibeltext so einfach: Er hat predigt. Also irgendwie muss die Predigt von Jesus extreme Vollmacht haben. Die Anziehungskraft ist unglaublich, und ich wäre auch gerne bei so einer Predigt von Jesus mal live dabei gewesen. Und dann lesen wir, dass Bewegung in Geschichte kommt. Ein Gelähmter wird von vier Menschen gedreht auf seiner Matte. Wir erfahren nicht viel über ihn. Wie lange er schon gelähmt ist, warum er gelähmt ist, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, sein Leben, das hat sich auf dieser Matte abgespielt, auf seinem Bett. Was hat er echt für ein Leben geführt? Ich denke, er war etwa die am Rand der Gesellschaft. Hat er echt mitbekommen, dass Jesus in Kapernaum war? Hat er das gewusst? Die vier Männer, die ihn getragen haben, die haben es gewusst, und die haben ihn mitten ins Leben gebracht. Irgendwie war es ihnen ein mega Anliegen, dass der Gelähmte zu Jesus kommen kann. Welche Gedanken sind ihnen echt durch den Kopf, wo sie die Menschenmasse gesehen haben? Hat echt einer von diesen vier als aufgegeben gedacht? Stellt euch mal vor, vier Männer tragen den Gelähmten auf seiner Matte. Sie sind schon fast am Ziel. Und dann kommen sie nicht durch, ein Hindernis. Und gell, wir wissen nicht, haben die Leute keinen Platz wollen machen für sie, oder haben sie einfach keinen Platz können machen. Aber sie sind nicht durchgekommen. Aber die Männer, die haben sich nicht hindern lassen von dem. Man hat fast das Gefühl, ihren Wunsch, dass der Gelähmte zu Jesus kommt, der ist noch viel stärker geworden. Und so sind sie kreativ geworden. Ihre Liebe zum Gelähmten hat sie kreativ und erfinderisch gemacht. Darum sind sie auf eine neue, mutige Idee gekommen. Sie müssen es übers Dach probieren. Und wenn wir von den Hausdächern von damals in Kapernaum reden, dann müssen wir das uns wahrscheinlich etwas anders vorstellen als heute. Aber stellt euch mal vor, 4 Männer tragen den Gelähmten. Sie müssen sich irgendwie einen Weg aufs Dach vorstellen, suchen. Wahrscheinlich war es ein Flachdach aus Lehm oder aus Ziegel. Und entweder sind sie über ein benachbartes Haus raufgekommen oder über eine Aussenstege. Wir wissen es nicht, aber alleine das war wahrscheinlich nicht ganz einfach gewesen. Und wo sie auf dem Dach sind, da müssen sie ja auch noch ins Haus reinkommen. Darum müssen sie ein Loch in das Dach machen. Und durch das Loch haben sie dann den Gelähmten zu Jesus runterlassen. Er ist also direkt vor den Füßen von Jesus gelandet. Und dann, was ist dann passiert? Der Hausbesitzer wird hässig über das Verhalten der Männer und schickt sie weg? Nein. Man lesen, wo Jesus ihren Glauben gesehen hat, da hat er zum Gelähmten gesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine Antwort von Jesus, wo Jesus ihren Glauben gesehen hat. Kann man Glauben sehen? Ich glaube, wir können den Glauben von einem Menschen an seine Auswirkungen sehen. Im Galater 5, Vers 6, da lesen wir von einem Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Und ein solcher Glaube, der ist kein stummer, verhaltener, verdeckter Glaube. Nein, das ist ein Glaube, der aktiv wird, der anpackt, der kreativ wird. Der gelähmte Mensch liegt vor Jesus, direkt vor seinen Füßen. Der Gelähmte und wahrscheinlich auch alle Menschen rundherum, die erwarten die Heilung von Jesus. Aber was macht Jesus? Er spricht dem Gelähmten zuerst die Vergebung zu. Ich glaube, da wird auch etwas von dem deutlich, dass Jesus den ganzen Menschen heilen möchte. Es geht ihm nicht einfach nur um die körperlichen Beschwerden. Das sehen wir auch in anderen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hat. Wenn wir zum Beispiel an Zachäus denken oder an Aussetzungen. Jesus richtet den Bückten auf, er gibt dem Verstoßenen seine Würde zurück. Er holt den Menschen mitten ins Leben zurück. Er hat den ganzen Menschen im Blick. Und in der Fortsetzung der Geschichte, da sehen wir, wie krass die Aussage eigentlich war, die Jesus da gemacht hat. Er hat nicht einfach darum gebeten, dass Gott dem Gelähmten die Sünden vergibt, sondern er hat dem Gelähmten zugesprochen, hey, jetzt in dem Moment, wo ich mit dir rede, in dem Moment sind dir deine Sünden vergeben. Und das war fast skandalös für die Zeit. Im Alten Testament war nämlich klar, dass die Vergebung der Sünden allein durch Gott passieren kann. Niemand hat das sonst machen. Und auch kein Mensch hat das aussprechen. Aber Jesus spricht genau das dem Gelähmten zu. Und wir lesen von den Schriftgelehrten, dass sie gedacht haben, das ist Gotteslästerung. Sie waren empört, aber sie haben es in ihrem Herz gedacht, sie haben es nicht mal ausgesprochen. Aber Jesus hat gewusst, was in ihnen vorgeht. Und er hat sie darauf angesprochen. Warum denken ihr so? Er hat nach dem Motiv von ihrem Urteil, ihrem Widerstand fragen. Aber die Frage, die wird gar nicht diskutiert, sondern Jesus stellt einfach gerade nur alleine. Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Matte und gang? Es scheint doch irgendwie leichter zu sein, zu sagen, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, wer kann das nachprüfen? Das Zweite, stand auf und gang, das sehen alle. Im jüdischen Verständnis ist aber die Heilung als leichter gegolten. Wieso? Wundersame Heilige, das hat es immer wieder gegeben. Aber die Vergebung von der Sünde, das war ein Eingreifen zwischen dem Verhältnis von Gott und dem Menschen. Aber durch das, was dann passiert in der Geschichte, sehen wir, dass Jesus wirklich göttliche Vollmacht besitzt. Jesus spricht das aus, was schwerer zu sagen ist. Steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Das ist leicht nachprüfbar. Alle haben es gesehen. Jesus zeigt, dass Gott ihm die Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen auch die Vergebung von der Sünde zuzusprechen. Und es passiert, der Mann steht auf, er nimmt seine Matte und geht heim. Da hat Gott gehandelt. Was für eine beeindruckende Geschichte. Die vier Männer, die bilden eine Trägergemeinschaft für den Gelähmten. Ich würde sogar sagen, es sind nicht nur Männer, sondern wahrscheinlich Freunde von ihm. Wie sie genau in Beziehung zum Gelähmten stehen, wissen wir nicht. Aber sie setzen alles daran, dass der Gelähmte zu Jesus kommt. Ihren Glauben, der zeigt sich ihrer Liebe. Und diese Liebe, die packt eben an. Sie geht kreative Wege und gibt nicht auf. Was für ein Geschenk muss das gewesen sein, dass der Gelähmte solche Menschen an seiner Seite hatte? Durch diese vier Menschen ist er mitten ins Leben hineingekommen. Sie haben das nur in der Gemeinschaft erreicht. Einer allein hätte das niemals geschafft. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und auch jeder Einzelne von uns auch so ein Träger kann sein. Letzte Woche hat Life on Stage in Basel stattgefunden. Wir haben letzten Sonntag hier dürfen ein paar wunderbare Geschichten hören, was Menschen erlebt haben. Menschen, die ihre VIPs, ihre wichtigen Personen mitgenommen haben und wirklich dürfen erleben, wie Gott gewirkt hat. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Vielleicht hast du auch so einen VIP, eine wichtige Person in deinem Leben. Ein Freund, dein Nachbar, dein Arbeitskollege. Du betest vielleicht schon lange für ihn. Vielleicht hast du ihn sogar eingeladen an so ein Musical in Basel. Es hat dich mega viel Mut gekostet. Vielleicht ist er nicht gekommen. Vielleicht ist er mitgekommen zu einem Musical, aber du hast das Gefühl, es hat nichts mit ihm gemacht. Er ist nicht führend zum Kreuz. Was hat das mit dir gemacht? Wenn du heute Morgen da sitzt und vielleicht ein bisschen frustriert bist, dann möchte ich dir ans Herz legen, dass der VIP-Lifestyle nicht einfach zu Ende geht mit Life on Stage. Wir reden ja von einem Lifestyle, einem Lebensstil, einem Stil, wie du lebst. Es geht also weiter. Bis so ein Träger für deinen VIP, deine wichtige Person. Lass dich nicht ermutigen durch Widerstände. Die Liebe, die sucht nicht den 0815-Weg. Die Liebe geht Risiko ein und ist kreativ, wie wir es gesehen haben bei diesen vier Freunden. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Larissa, ich kann das gut sagen. Es ist alles schön einfach. Aber bei dir sieht es vielleicht anders aus. Aber ich weiss auch, dass das nicht einfach ist. Ich möchte euch ein Beispiel von mir erzählen. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Eltern sind, in dem Ort sind vor 3 Jahren 20 junge Asylsuchende aufgenommen worden, sind 20 Afghanen im besten Alter zwischen 17 und 23. Wir sind ein sehr kleines Dorf, 400 Einwohner, 20 so fremde Leute. Das macht etwas mit dem Dorf, das bekommt man mit. Und wir als Kishona-Gemeinde haben Angebote für diese Menschen. Wir haben mit ihnen Deutsch gelernt, wir haben uns mit ihnen getroffen zum Kaffee trinken. Wir haben Beziehung mit ihnen gepflegt. Das hat vor 3 Jahren angefangen und die Afghanen, das sind wirklich Freunde geworden. Auch bei uns daheim, jemand ist so einer an unserem Küchentisch gesessen, die einen von ihnen sind wie Brüder für mich geworden. Und als Gemeinde ist es uns mega Anliegen, dass die Afghanen auch irgendetwas mitbekommen vom Evangelium, dass sie irgendwie die Herrlichkeit Gottes und Jesus dürfen spüren und erleben. Die sind 3 Jahre bei uns, die gehen 3 Jahre in unseren Räumen ein und aus. Und irgendwie hat man das Gefühl, es ist noch nicht sichtbar etwas passiert. Das ist schwierig, das sind unsere Freunde, es ist unser Herzensanliegen, dass sie Jesus kennenlernen. Und wir haben sie auch mitgenommen, live on stage. Wir pflegen die Beziehung mit ihnen, aber man hat das Gefühl, es passiert nichts. Ich möchte uns allen zusprechen und auch mir selber, dass wir mit Gottes Wirken rechnen, dass wir seinem Eingreifen vertrauen. Live on Stage, da haben wir Lebensgeschichten von Menschen dürfen hören. Und ich möchte dich herausfordern, mal zu überlegen, hey, wo hast du Gott in deinem Leben erlebt? Wo hat er in deinem Leben gewirkt? Wo hat er eingegriffen? Du hast nämlich genau so eine Geschichte zu erzählen. Und mit dieser Geschichte kannst du Menschen helfen. Mit dieser Geschichte kannst du Menschen begeistern. Nutze sie, erzähl die Geschichte mit deinem Leben. Wenn du für deine Freunde glaubst, dann sieht das Jesus. Die vier Freunde, die haben Empathie bewiesen, sie haben mitgelitten mit ihrem Freund. Aber das war ihnen nicht genug gewesen. Sie haben sein Bedürfnis gesehen, sie haben ihn wollen zu Jesus bringen. Und für das sind sie gegangen, für das haben sie alles gegeben und haben auch Hindernisse in Kauf genommen. Ich möchte dir eine Frage mitgeben. Wie kannst du deine Liebe tätig werden lassen? Vielleicht hast du eine Person im Kopf, die dir gerade in den Sinn kommt. Vielleicht nimmst du die Frage mit in die nächste Woche. Wie kannst du deine Liebe tätig werden lassen? Vielleicht sitzt du aber auch da und denkst, ich kenne den Jesus gar noch nicht, von dem da erzählt wird. Dann möchte ich dich einladen, dass du dir solche Träger suchst. Träger, die dich zu Jesus bringen. Vielleicht fühlst du dich wie der Gelähmte. Du darfst heute Morgen auch ein Gebet an Jesus richten, wenn du ihn suchen willst, ihm begegnen willst. Eine weitere Möglichkeit ist auch der Half-Life-Kurs, den wir bald anbieten werden. Den findet ihr draussen auf Flyer. Such dir Träger, bis mutig. Ich wünsche uns allen, dass wir eine Freude an Jesus haben, dass wir begeistert sein von ihm, dass wir von dem Evangelium mit Freude weitergeben. Dass wir eine Leidenschaft bekommen für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde. Und dass wir eine Kühnheit, einen Mut haben, dass wir auch von dem, was uns am wichtigsten ist, erzählen. Das wünsche ich uns und das ist mein Gebet. Wie kannst du deine Liebe tätig werden lassen? Amen.